Hallo und Mahlzeit zu einer neuen Folge der Mystery Files hier bei YouTube. Was meint ihr, was ist wohl der Botschafter der Menschheit, der irgendwann einmal ferne Sternensysteme erreichen wird, wo es möglicherweise intelligente Außerirdische gibt, also außerirdische Zivilisationen? Das ist ja so ein tolles Gebiet in Sachen Science Fiction und was man sich da so alles vorstellen kann, wenn wir irgendwann mal zu den Sternen reisen. Da komme ich am Ende des Videos nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist immer so sehr interessant. Wird es eine KI sein, also eine künstliche Intelligenz, die packen wir in eine Sonde oder in ein Raumschiff und schicken es zum Beispiel nach Alpha Centauri bzw. Proxima Centauri oder irgendwo ganz weit weg, Lichtjahre, Dutzende von Lichtjahren entfernt. Da kann man sich ja sehr viel ausdenken. Aber was sich da jetzt in einer Studie Wissenschaftler, Forscher ausgedacht haben, ist wirklich sehr spannend. Denn wenn es nach denen geht, ist der erste Botschafter des Lebens auf unserem Planeten ein Bärtierchen. Und diese Bärtierchen oder Wasserbären heißen sie, glaube ich, auch, die kennt ihr alle. Das sind ja so possierliche Tierchen. Ich blende mal so ein paar Bilder da ein. So sehen diese Dinge aus. Nicht mal einen Millimeter groß. Und die sind ziemlich berühmt, nicht nur, weil sie irgendwie so tapsig aussehen, verglichen mit einem Bär, wenn sie laufen, sondern weil sie auch eben sehr widerstandsfähig sind. Und das ist eben das A und O bei diesen Tierchen, warum sie die ersten Botschafter quasi der Menschheit oder des Lebens auf der Erde sein sollen. Denn sie können extremen Bedingungen standhalten. Sie können sogar ganz austrocknen und dann auf einmal kommen sie wieder mit Wasser in Kontakt. Dann leben sie wieder. Sie häuten sich übrigens auch, diese kleinen, nicht mal einen Millimeter großen Tierchen. Und da gibt es eine Reihe von Spezies, auch gewisse Würmer, Plattwürmer und so, die wirklich sehr hartnäckig sind. Solche Bärtierchen sind sogar interessanterweise auf dem Mond. Allerdings war das ein kleiner Unfall. Eine Raumsonde, eine private Raumsonde von Israel ist zum Mond gestartet. Diese Sonde heißt Bereshit, so spricht man das, glaube ich, aus. Das heißt so viel wie Schöpfung oder Genesis. Und die ist auf den Mond gestartet, zum Mond gestartet 2019 und hatte an Bord so eine Art Bibliothek des Wissens der Menschheit auf CD, aber auch Bärtierchen. Und diese Sonne sollte dann da so landen, ist aber abgestürzt und hat dann wahrscheinlich diese Bärtierchen auf dem Mond freigesetzt. Jetzt wäre es übrigens ganz interessant, da jetzt mal hinzufliegen, vielleicht meinetwegen in 10 Jahren oder so, um zu gucken, ob diese kleinen pustierlichen Tierchen da auf der Mondoberfläche noch existieren, um eben, ob sie noch leben. Aber tatsächlich, man hat sie auch schon so dem Weltraum ausgesetzt und das konnten die alles haben. Kosmische Strahlung, Radioaktivität und Hitze und extrem salziges Wasser und so. Und deshalb haben sich Forscher und ein Forscherteam um Stephen Lantin von der Universität Kalifornien und von der Universität Florida in einem Papier, in einer Studie, sich diese Tiere ausgesucht, um sie in das Universum zu schicken. Diese Studie, ihr seht ja gerade, die erschien in Acta Astronautica. Und weil sie eben solche resistenten Organismen sind, möchte man sie ganz gerne so als strahlungstolerante Mikroorganismen, so nennen sie die, in einem ganzen Schwarm von kleinen Raumsonden packen, eben auch mit anderen Tierchen, die dann wenige Zentimeter große Dutzende, vielleicht hunderte solcher Raumsonden. Diese Raumsonden wären dann ausgestattet mit einem Sonnensegel, einer Art Sonnensegel, man muss hier vielleicht besser sagen, mit einem Reflektor. Und dieser Reflektor dient als Antrieb, und zwar in dem Sinne, dass mit einem sehr starken Laser von der Erde aus genau dieser Reflektor angepeilt wird und mittels Photonen, eben diese Lichtteilchen, dieses Raumfahrzeug mit dem lustigen Bärtierchen an Bord beschleunigt wird und eben durch das Universum geschickt wird. Das ist eine Idee mit diesem Laserantrieb, die schon sehr, sehr lange diskutiert wird und worüber viel spekuliert wird. Dafür müsste man so etwas erst einmal bauen, heißt es da. Und das würde auch ungefähr 1/10 des gesamten Energiehaushaltes der USA beanspruchen, solch einen Laser zu bauen. Der wäre so, das wären natürlich viele verschiedene einzelne Laser, die werden da stationiert und dann zu einem Ganzen zusammengebündelt. Aber das würde vielleicht so 10 Quadratkilometer oder 10 Kilometer groß werden, diese gesamte Anlage. Das wäre natürlich enorm kostspielig, aber diese ein Zehntel des US-Energiehaushaltes, die da gebraucht werden, das wäre nur für wenige Minuten am Anfang so, wenn diese Sonde quasi mit den Plattwürmern und den Bärtchen an Bord beschleunigt wird. Danach bräuchte man es nicht mehr. Man erhofft sich daraus, dass man 20-30% der Lichtgeschwindigkeit so erreichen könnte, was enorm viel ist. Wir wissen ja alle, so eine Rakete, egal ob jetzt die NASA oder Elon Musk, wer auch immer die in den Himmel jagt, die braucht ja chemische Brennstoffe und diese Raumsonden, bei uns so, die zum Beispiel den Jupiter erkunden oder sogar bis zum Pluto geflogen sind und so etwas, die brauchen ja Jahrzehnte, bis sie dort sind. Das sind unermesslich lange Zeiträume, wenn man jetzt dran denkt, einmal Menschen da hineinzustecken, die zum Beispiel zum Saturn fliegen sollen, um sich da einen der Saturnmonde anzuschauen. Das geht natürlich nicht, dass die Jahrzehnte in so einem Raumfahrzeug sitzen, aber so könnte man eben diese Technologie ausprobieren, aber gleichzeitig auch autonome Experimente an Bord dieser kleinen Raumsonden mit dem Bärtierchen machen. Man könnte so feststellen, reagieren sie eben auf die kosmische Strahlung, auf das Vakuum im Weltraum, auf die Schwerelosigkeit oder die Mikrogravitation, muss man da schon sagen, weil auch so eine kleine Raumsonde hat ja ein bisschen Gravitation bzw. Anziehungskraft. Das könnte man dann alles von der Erde auch steuern, via Funksignale eben, die bewegen sich ja mit 300.000 Kilometer pro Sekunde durch das All, eben Lichtgeschwindigkeit, das würde alles wunderbar gehen. Und dann könnte man anhand der so gewonnenen Daten mit diesen Experimenten an Bord dieser Raumsonden das quasi hochrechnen auf uns Menschen, auf unsere Spezies. Das heißt, man erhofft sich aus diesen Bärtierchen und aus diesen Plattwürmern und andere extreme Organismen, die extremen Umweltbedingungen standhalten, erhofft man sich eben Rückschlüsse darauf, wie reagiert der menschliche Körper dann eben im Universum. Diese Studie, ich habe das so mal ein bisschen abgefilmt und zeigt ja auch, ist natürlich alles reine Theorie und da wird natürlich wissenschaftlich spekuliert. Und sie haben auch ein anderes Thema aufgegriffen, und zwar die sogenannte Rückwärtskontamination. Ich hatte da schon ein Video zu gemacht oder mehrere Videos, blende ich euch mal hier ein als Infokarte, eines davon, weil es ist tatsächlich so, auch wenn viele darüber lachen und schmunzeln. Es ist natürlich immer die Gefahr, dass man Viren, Bakterien, Mikroorganismen aus dem All auf die Erde holt und die sich dann hier verbreiten und uns alle umbringen, weil wir nicht resistent sind. Oder dass irgendwelche Organismen, die wir auf dem Mars ausgesetzt haben, dann aus Versehen wieder auf die Erde holen. Und die haben sich in der Zwischenzeit aber auf dem Mars durch eine Evolution, sagen wir es mal so, verändert. Und auf einmal haben wir so einen völlig fremdartigen Organismus hier auf die Erde eingeschleppt. Und der wird uns dann alle töten. Auch darauf gehen sie ein. Das schließen sie erstmal vollständig aus. Denn es wäre nicht geplant in deren theoretischen Überlegungen dort, diese Bärtierchen und diese Raumsonden an sich überhaupt wieder zur Erde zu holen. Sie würden dann einfach fortwährend durch unser Sonnensystem fliegen und dann natürlich auch viel, viel weiter darüber hinaus, zum Beispiel eben nach Proxima Centauri oder wo auch immer sie, wenn sie das überleben, wo immer sie auch dann am Ende ankommen werden. Und diese Raumsonden sind auch so, haben die in der Studie so beschrieben, so gestaltet, dass sie beim Eintritt in die Atmosphäre eines Planeten, wenn er eine Atmosphäre hat, durch die Reibung natürlich verglühen und verbrennen, so wäre auch eine Kontamination von fremden Welten im Universum mit irdischem Leben ausgeschlossen. Das heißt natürlich, sie haben da so ein paar ethische Bedenken, diskutieren sie, können wir das eigentlich verantworten, irgendwie Lebenskeime, den Samen des Lebens von unserem Planeten ins Universum rauszuschicken, um damit andere Planeten zu befruchten. Ich hatte vor einigen Jahren auf fishinger-blog.de da auch schon mal so einen Beitrag dazu geschrieben, weil da waren ein paar Wissenschaftler der Meinung, das müssen wir machen, das steht uns zu, wir haben das Recht dazu, das ganze Universum mit quasi irdischer DNA zu befruchten. Natürlich unterstreichen sie in ihrem Papier auch ganz klar die Sache, das ist natürlich extrem teuer, wirklich sehr extrem teuer, aber es wäre die Sache wert, weil wir müssen quasi das Leben in Sachen Aussaat von Leben packen und ins Universum schicken, und zwar möglicherweise auch als Backup der Erde. So nennen sie es tatsächlich, Backup der Erde. Und dies in dem Sinne, dass wir DNA-Blaupausen von, nicht nur von uns Menschen, sondern von allen möglichen Pflanzen und Tieren, da auf solche Sonden irgendwie packen, aber auch digitale Wissen, Bücher und all so etwas, und sie dann irgendwie ins Universum schicken, und dann haben wir dann quasi ein Backup. Auch so was gibt es natürlich auch, naja, schon seit Jahrzehnten in der Spekulation. Hier blende ich euch mal ein Video ein, weil sowas soll zum Beispiel eine Arche, eine Backup-Arche auf dem Mond, wurde auch schon mal in so einem wissenschaftlichen Papier diskutiert. Und das hört sich immer alles wunderbar an, ganz toll. Das sind zwar wissenschaftliche Studien mit vielen Quellenangaben und ist alles natürlich möglich, lange Sätze und kompliziert, aber im Endeffekt ist es, ich sage es ja immer wieder, alles reine Spekulation. Und was man da jetzt für automatische Experimente mit diesen Bärtierchen machen will und ob man tatsächlich irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse daraus gewinnen kann, die wir auf unseren Körper, auf uns Menschen übertragen können. Also ich bezweifle das einfach mal jetzt so ganz pauschal, aber interessant ist natürlich, es ist ja so, wir brauchen ja Jahrzehnte, um eben die äußeren Gebiete und Bereiche unseres Sonnensystems zu erreichen. Und mit so einer Technologie, mittels so eines Lasers, der mit dem Photonendruck auf so einen Reflektor so ein Raumfahrzeug antreibt, könnte das in Tagen zu bewerkstelligen sein. Das heißt, man fliegt zum Beispiel, ich sage einfach mal, 5 Tage und dann ist man am Jupiter, oder 5 Tage ist man meinetwegen sogar am Pluto, Kuipergürtel oder so. Das ist natürlich ein Science-Fiction, ist klar, aber das ist natürlich eine sehr anstrebenswerte Technologie, dass das mal klappt, weil wer will schon eine Raumsonde zum Beispiel eben zum Kuipergürtel senden und dann 20 oder 30 Jahre warten, bis da mal ein Funksignal kommt, ah, jetzt ist die Sonde da, die Leute, die die ins All geschickt haben, werden schon längst Pensionäre sein oder das Zeitliche gesegnet haben. Was ist eben hier sehr wichtig, der Faktor Geschwindigkeit. Und ich sagte es am Anfang des Videos, in solchen wissenschaftlichen Studien, da ist jetzt kürzlich eine veröffentlicht worden, die ich euch auch mal hier unten verlinke, meinen Beitrag auf fischinger-blog.de. Da wurden sich Gedanken gemacht von der NASA bzw. vom JPL in Kalifornien, wie werden wir Menschen das All eigentlich so erreichen und auch besiedeln, und zwar wir Menschen selber. Und sie haben einfach angenommen, Sputnik, okay, erster Satellit von der Sowjetunion damals, 1957, dann Juri Gagarin 1961, erster Mensch im All, hat sogar noch die Erde umrundet, und dann haben sie das so alles hochgerechnet. Wie weit hat sich die Technologie entwickelt, und zwar Mikroprozessoren, die Geschwindigkeit der Technologie, die dann quasi sich alle 1 oder 2 Jahre verdoppelt und dabei halbiert sich der Preis, und wie weit ist der Mensch dann mit seinen automatischen Raumsonden gekommen? Wir haben ja nur aktuell lächerliche 400 Kilometer über uns, ist die ISS, da sind so eine Handvoll Astronauten, das ist ja gar nichts, 400 Kilometer. Aber sie haben dann einfach mal alles hochgerechnet. Wie würde das dann so weitergehen mit der Entfernung von Raumsonden, aber vor allem eben von Menschen im All? Und sie haben da, ich habe jetzt mal in dieser Studie da eine Tabelle ausgedruckt, das ist wirklich, also faszinierend. Sie schreiben zum Beispiel, ich werde dir alles vorlesen, dass zum Beispiel im Jahr 2076 nach dieser Hochrechnung, wie es so weitergeht, Sachen Geschwindigkeit und Entfernung, würden wir auf jeden Fall das Jupiter-System und die Monde erreichen. Wir selbst als Menschen. Und dann geht es so weiter. Gerade mal 10 Jahre später wären Menschen schon am Saturn, und viel interessanter natürlich für uns Freunde des Fantastischen und auch Science-Fiction-Fans, im Jahre 2254 wären Menschen tatsächlich in einem anderen Sternensystem, und zwar bei Proxima Centauri, das nächste Sternsystem in von uns entfernt, so knapp 4,3 Lichtjahre. Aber das geht dann immer so weiter, immer schneller, in immer kürzeren Abständen. Und zum Beispiel, ich überschlage hier mal was, zum Beispiel werden sie am TAPIST-System, TAPIST-1-System heißt es eigentlich genau, das ist ein sehr interessantes Sternsystem, sehr, sehr weit weg. Ich glaube, 40 Lichtjahre müsste das entfernt sein. Aber in diesem Sternensystem befinden sich Exoplaneten. Da sind inzwischen schon 7 Stück gefunden worden. 3 davon könnten sogar flüssiges Wasser haben, mutmaßlich. Und da könnte sogar Leben existieren. Aber an diesem Sternsystem in 40 Lichtjahren Entfernung wären wir laut dieser sehr, sehr optimistisch spekulativen Studie da von den NASA-Leuten, wären wir auf jeden Fall im Jahre 2290. Dann wären Menschen dort. Ja, und sie spinnen dann noch weiter, 14.000 Lichtjahre Entfernung Richtung Zentrum unserer Galaxis, also unserer Milchstraße. Da wären wir im Jahre 2383. Warum unbedingt da in Richtung Zentrum? Ja, da wären nach allen möglichen Berechnungen wäre die Möglichkeit am größten, dass dort intelligente, hochentwickelte außerirdische Zivilisationen existieren. Also da müssten wir eben noch so rund 350 Jahre warten, bis da dann Menschen sind. Ich gucke mir solche wissenschaftlich spekulativen Studien immer sehr gerne an, aber ich habe selten so eine optimistische Berechnung gesehen. Sie schreiben allerdings auch, das alles ist natürlich nur Theorie und sie sprechen von einem Great Reset, den müssen wir überleben, das heißt Klimawandel, Atomkatastrophen, irgendwelche Seuchen, dass wir uns selber quasi auslöschen. Da müsste die ganze Menschheit an einem Strang ziehen, damit das in die Realität umgesetzt werden kann. Habe ich große Zweifel daran, dass das tatsächlich so ist. Wie gesagt, unten in der Beschreibung verlinke ich euch mal diesen Beitrag, dieses Posting, was es da für Argumente gibt, eben wie die sich das so alles vorstellen, wie das dann so sein wird, wenn wir den Asteroiden, Gürtel erreichen, den Mars, eine Mondbasis erbaut haben und so weiter und so fort. Immer wieder faszinierend, die Wissenschaftler, die Astrophysiker und Mathematiker und wer auch immer, die sitzen in ihren stillen Kämmerlein, tun sich mit 1, 2, 3 Dutzend anderen Autoren zusammen, erarbeiten eine Studie von 10 oder 20 Seiten, veröffentlichen die und dann freuen die sich, auch wenn alles da drin eigentlich im Grunde reine Spekulation ist. Genau wie mit den knuddeligen, kleinen, nicht mal 1 Millimeter großen Bärtchen, wo es übrigens verschiedene Arten von gibt, es ist nur eine Sorte, die ins Universum zu schicken, weit raus in das Weltall mit bis zu 30% der Lichtgeschwindigkeit. Ob das jemals Realität wird, ich wage es zu bezweifeln. Was hat man in der Vergangenheit schon alles theoretisch sich ausgedacht, was niemals in die Realität dann tatsächlich umgesetzt wurde. Sehr spannend. Gerne einen Daumen hoch dafür geben, ein Feedback hier lassen und ein Abo, wenn euch solche Themen interessieren. Dann sage ich mal, ihr lieben Lasianer, bis zur nächsten Folge auf den Spuren des Unfassbaren. Euer Lars von Proxima Centauri B. Ciao.